In Vorlesung 22 geht es darum, den Begriff des Integrals, den wir ja für Treppenfunktionen eingeführt hatten, zu verallgemeinern auf sogenannte Regelfunktionen. Das heißt, wir sind beim Punkt Römisch 2 auf Seite 418. Anschaulich sollte man sich unter einer Regelfunktion eine Funktion vorstellen, die man durch Treppenfunktionen in einer gewissen guten Weise approximieren kann. Zu Beginn vereinbaren wir eine etwas andere Definition, Definition 12.2. Wir haben eine Funktion f vom kompakten Intervall AB in die komplexen Zahlen. Die Funktion heißt Regelfunktion, falls alle einseitigen Grenzwerte existieren. Das heißt, wir haben fa plus, fb minus und in inneren Punkten die Grenzwerte fx plus von oben und unten. Und natürlich auch fx minus. Und diese Grenzwerte sollen als komplexe Zahlen existieren. Man fasst diese Menge der Regelfunktionen zusammen zum Raum R vom kompakten Intervall AB. Und die Bemerkungen, die sich anschließen, sind ziemlich offensichtlich. Treppenfunktionen sind Regelfunktionen. Aber es gibt mehr Regelfunktionen als Treppenfunktionen. Nummer zwei, wenn man eine stetige oder BV-Funktion hat, vom Intervall AB in die komplexen Zahlen, dann ist die Funktion f eine Regelfunktion. Und genauso, wenn man eine reellwertige, monotone Funktion hat, auf dem Intervall AB. Das folgt aus unserem alten Sätzen über monotone Funktionen oder auch BV-Funktionen. Nummer 3, wenn f eine Regelfunktion ist, letzte Zeile auf Seite 418, dann auch f-Betrag. Das ist eine Überlegung, die man sofort einsieht. Dann gehen wir weiter zur Nummer 4 auf Seite 419. Was steht da? Man nehme eine Regelfunktion und schaue sich die Norm der Regelfunktion an, nämlich das Supremum über das kompakte Intervall AB von f-Betrag. Und dann überlegt man sich schnell, dass diese Norm von f eine endliche Zahl ist. Mit anderen Worten, Regelfunktionen sind automatisch beschränkt. Eine kurze Begründung, genannt Beweis dieser Aussage Nummer 4. Wenn dem nicht so wäre, dann würde man eine Folge xn von Punkten finden im Intervall AB, sodass der Betrag f von xn gegen unendlich geht. Die Folge xn liegt im kompakten Intervall AB. Bolzano-Weierstrass sagt, wir haben einen Grenzpunkt x und eine Teilfolge xn', die gegen das x konvergiert. Ja, jetzt nehmen wir aber an, f x'n geht betragsmäßig gegen unendlich. Und was heißt das? Im Punkt x kann der gewünschte einseitige Grenzwert von f als komplexe Zahl nicht existieren. Gut, so viel vorweg zu der Notation Regelfunktion. Die Frage auf Seite 419 unten: Wie setzt man das Integral von a bis b von der Menge der Treppenfunktion fort auf die Menge der Regelfunktion? Die Idee ist, eine gegebene Regelfunktion f zu approximieren durch eine Folge von Treppenfunktionen. Welche Art von Approximation gemeint ist, steht auf Seite 420 in Satz 12.3. Da wird gesagt, für eine Funktion f definiert auf dem kompakten Intervall AB mit Werten in C hat man die folgenden äquivalenten Aussagen. Nummer 1, f ist eine Regelfunktion. Nummer 2, wenn man eine Fehlerschranke Epsilon vorgibt, ganz beliebig, dann findet man dazu eine Treppenfunktion Phi, sodass der Abstand, die Norm von f minus Phi, kleiner ist als Epsilon. Also an jeder Stelle Funktionswert fx minus phix, dem Betrage nach kleiner als Epsilon. Nicht ganz korrekt, das Supremum soll sogar kleiner sein als Epsilon. Nummer 3. Man findet eine Folge von Treppenfunktionen, phi n genannt, sodass phi n in der Norm gegen f konvergiert. Mit anderen Worten, das Supremum xab, fx minus phi nx, Betrag davon geht gegen 0 bei n gegen unendlich. Die Formulierung für die Nummer 3, die lautet: Regelfunktionen sind sogenannte gleichmäßige Grenzwerte, gleichmäßige Limiten von Treppenfunktionen im genannten Sinn, nämlich dass das Supremum über alle Funktionswerte fx minus phi nx gegen 0 geht. Wenn man das weiß, dann natürlich auch Konvergenz phi ny gegen fy für jeden Punkt y aus dem Intervall AB. Einige Anmerkungen dazu. Die Beschreibung 2 und die Beschreibung 3, die sind äquivalent. Das können Sie sich selbst mal als Übung überlegen, dass die Aussagen 2 und 3 zueinander äquivalent sind. Die letzte Zeile auf Seite 420 sagt aus: Wenn man zur Kenntnis nimmt, dass der Satz gilt und sich die Implikation 3 nach 1 anschaut, dann kann man Folgendes festhalten: Sei Phi eine Funktion von AB nach C, ohne weitere Eigenschaften zunächst, existiert dann eine Folge Fn in der Menge der Regelfunktionen, sodass Fn minus f in der Norm, also das Supremum über alle Funktionswerte gegen 0 geht, dann muss f auch eine Regelfunktion sein. Ja, um das zu sehen, kurz angedeutet auf der Seite 421, man wählt zu Fn gemäß der Implikation 1 ergibt 2 eine Funktion phi n in der Klasse der Treppenfunktionen, sodass der Abstand von Fn zu phi n kleiner gleich 1 durch n ist. Und benutzt dann die Dreiecksungleichung, die auch für diese Norm richtig ist, wie man sich schnell überlegt. Die Dreiecksungleichung liefert: Der Abstand f zu phi n kleiner gleich Abstand fn zu phi n plus Abstand f zu fn. Also nach Voraussetzung, der Abstand von f zu fn geht gegen 0. Mit anderen Worten, der Abstand f zu phi n geht gegen 0 und dann ist f eine Regelfunktion gemäß der Implikation 3 ergibt 1 aus dem Satz. Ein paar Beweise zum Beweis des Satzes 12.3. Der Beweis selbst ist sehr technisch. Für unsere Zwecke brauchen wir nur die Implikation 1 ergibt 2, nämlich die Feststellung, dass wenn wir eine Regelfunktion haben, wir sozusagen eine geeignete Folge von approximierenden Treppenfunktionen finden können. Der Beweis dieser Implikation für Regelfunktionen benutzt ein Kompaktheitskriterium für Teilmengen von R. Das wird also relativ aufwendig. Satz 12.2 als Ergänzung auf der nächsten Seite, Seite 422. Der Satz 12.2 beschreibt die Kompaktheit von Mengen, Teilmengen von R, nämlich eine Menge M in R ist kompakt, nach Definition beschränkt und abgeschlossen, beziehungsweise nach einer anderen Charakterisierung, genau dann, wenn die Menge M überdeckungskompakt ist. Das klingt alles sehr technisch. Nur der Begriff Überdeckungskompaktheit ist der allgemeinste Kompaktheitsbegriff. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn man die Menge M überdecken kann mit offenen Intervallen I Lambda, beliebiger Indexmenge, das Lambda daraus gewählt wird, dann kommt man bereits mit endlich vielen offenen Intervallen aus, um M zu überdecken. Das als Randnotiz, was man im Beweis benötigt. Gehen wir mal ganz kurz in den Beweis der Implikation 1 ergibt 2 auf Seite 422 unten für den Fall, dass wir nicht nur eine Regelfunktion haben, sogar, sondern etwas besser eine stetige Funktion. Wir müssen approximieren die stetige Funktion durch eine Treppenfunktion. Wir beobachten zunächst, wenn man Epsilon vorgibt, f ist stetig, das Intervall ist kompakt, dann findet man Delta größer 0, sodass fx minus fy kleiner ist, kleiner gleich Epsilon, dem Betrage nach, für alle xy aus AB mit Abstand kleiner gleich Delta. Zur Erinnerung, das war die gleichmäßige Stetigkeit von stetigen Funktionen auf kompakten Mengen. Also hier benutzen wir ganz entscheidend, dass wir nicht eine allgemeine Regelfunktion haben, sondern eine stetige Funktion. Dann betrachten wir eine Zerlegung auf der Seite 423 oben mit n Teilpunkten xi. Und von den Teilpunkten verlangen wir die Bedingung Stern. Der Abstand zweier aufeinanderfolgender Teilpunkte soll kleiner gleich Delta sein. Dann definiert man eine Treppenfunktion phi in der folgenden Weise. Man sagt, phi von x ist f an der Stelle xi minus 1 auf dem offenen Intervall xi minus 1 bis xi für i gleich 1 bis n. Und an den Teilpunkten sagt man, phi x ist einfach f von xi für i gleich 0 bis n. So, und dann rechnet man nach, wie groß ist die Abweichung von f zu dieser Treppenfunktion. Das ist auf der Seite 423 unten aufgeführt. Und wenn man das sich anschaut, die Definition von phi, die Wahl von Delta in Abhängigkeit von Epsilon, dann sieht man, wie auf der Seite 424 oben geschrieben, zunächst klarerweise mit phi haben wir eine Treppenfunktion und der Abstand f minus phi, also das Supremum x aus AB, fx minus phi x, der Betrag davon, der ist kleiner gleich Epsilon. Also haben wir unsere stetige Funktion zumindest durch eine Treppenfunktion approximiert. Alles andere wird viel technischer und ich denke, wir wollen es bei dieser Überlegung belassen. Definition 12.3, der entscheidende Schritt auf Seite 424, das Regelintegral. Wir nehmen eine Regelfunktion. Wir wissen, es gibt eine Folge von Treppenfunktionen, phi n genannt in der Definition, die gegen die Regelfunktion gleichmäßig konvergiert. Und wir definieren einfach als Integral von a bis b f von x dx, also als Regelintegral, das Integral unserer Funktion f, Limes n gegen unendlich der Integrale der phi n. Da sollte man sich natürlich Gedanken machen, ob man was Sinnvolles definiert. Das sind die Bemerkungen in der zweiten Hälfte von Seite 424. Die erste Bemerkung, der Limes existiert und hängt nicht von der speziellen Approximation ab. Worum existiert der Limes? Ja, da gucken wir uns an. Wir haben eine approximierende Folge phi n, berechnen die Integrale. Und was auf der Seite 424 unten nachgerechnet wird, ist, dass die Folge der Integrale der phi n eine Cauchy-Folge bilden. Das ist ziemlich simpel. Da werden ein paar kleine Argumente benutzt, aber wenn man weiß, man hat eine Cauchy-Folge, dann ist man natürlich auf der sicheren Seite, zumindest für die spezielle approximierende Folge phi n existiert der Limes. Warum ist das Integral jetzt unabhängig von der approximierenden Folge? Das steht auf der Seite 425. Dann nehmen wir eine zweite Folge, Psi m, Treppenfunktionen, die auch f gleichmäßig approximieren. Wie unterscheiden sich die Integrale der beiden Treppenfunktionenfolgen, wenn sie die Differenz der Integrale bilden und sich daran erinnern, wie man die Integrale von Treppenfunktionen abschätzt, nämlich wie in der dritten Zeile aufgeschrieben, als Differenz phi n minus phi n, davon die Norm mal Intervalllänge. Jetzt schiebt man das f in der vierten Zeile ein, benutzt die Dreiecksumgleichung und sieht, ja, phi n minus f, die Norm davon geht gegen 0 und f minus psi n, die Norm davon geht ebenfalls gegen 0, denn beide Folgen sollten ja unsere unsere Regelfunktion f approximieren. In der Bemerkung 2 steht jetzt nochmal eine Zusammenfassung, welche Funktionen man integrieren kann. Da steht, wenn f stetig ist, wenn f monoton ist oder bv auf dem Intervall ab, dann existiert das Regelintegral der Funktion f. Eben weil in den genannten Fällen die Funktion f eine Regelfunktion ist. Für das Treppenfunktionenintegral hatten wir Rechenregeln. Kombiniert man die Rechenregeln mit dem Approximationssatz, dann kriegt man direkt entsprechende Rechenregeln für das Integral ab f von x dx, wenn f eine Regelfunktion ist. Das ist Satz 12.4 auf der Seite 425 unten. Da steht unter Punkt 1 die Linearität. Das heißt, das Integral ist eine lineare Abbildung auf dem C-Vektorraum der Regelfunktion. Man hat die übliche Regel für die Integration von Summen und von Funktionen, die man durch Multiplikation mit Skalaren aus einer anderen Funktion erzeugt. Auf der Seite 426 die Abschätzung, die unter 2 gelistet ist, die Standardabschätzung für Integrale, überträgt sich auch auf Regelfunktionen. Der Betrag des Integrals, kleiner gleich Integral des Betrages, das wiederum kleiner gleich Norm von f mal Intervallänge. Nummer 3, f und g reell, f kleiner gleich g, dann hat man die Monotonie, nämlich Integral ab von f kleiner gleich Integral ab von g. Ein paar Ideen zum Beweis sind auf der Seite 426 angedeutet und das würde ich Ihnen als Übung empfehlen, um nochmal sich mit dem Begriff zu beschäftigen. Springen wir auf die Seite 427 Stern. Die Seite fasst nochmal die bisherigen Erkenntnisse zusammen, die wir für das Regelintegral gehabt haben. Regelintegral, wie es definiert wird, da sind die Punkte römisch 1 und 2 nochmal gelistet. Unter römisch 1 die Definition des Integrals für Treppenfunktionen. Das Intervall heißt hier ausnahmsweise mal a bis c und nicht ab. Integral der Treppenfunktionen und unter römisch 2 nochmal. Ja, plakativ die Aussage, wenn man eine Regelfunktion hat, dann approximiere man die Regelfunktion durch Treppenfunktion und definiert das Integral als Grenzwert. So, damit wären wir eigentlich schon, wenn man die Beweisdetails überspringt, auf der Seite 430. Auf der Seite 430 steht ja als Satz 12.5 die sogenannte Additivität des Integrals bezüglich des Integrationsbereiches. Was ist damit gemeint? Wir haben jetzt drei Zahlen, a, b und c. Wir nehmen an, f ist eine Regelfunktion auf dem ganzen Intervall von a bis c. b liegt zwischen a und c. Und dann kann man Folgendes machen, wenn man von a bis c integrieren will, die Regelfunktion f, dann kann man von a bis b integrieren und von b bis c die beiden Ergebnisse addieren und bekommt das Gesamtintegral. Da muss man eine kleine technische Anmerkung machen. Auf der rechten Seite ist sozusagen das Integral von a bis b der Funktion f zu lesen im strengen Sinne als Regelintegral der Funktion f eingeschränkt auf das Intervall ab. Entsprechendes gilt für das Integral von b bis c der Funktion f. Das meint im strengen Sinne das Integral der Regelfunktion eingeschränkt, der Regelfunktion f eingeschränkt auf das Intervall von b bis c. Ein paar Bemerkungen zum Beweis. Da wird nochmal gesagt, in der Mitte die offensichtliche Feststellung, wenn man eine Regelfunktion auf dem großen Intervall hat, dann sind die Einschränkungen natürlich Regelfunktionen auf den Teilintervallen. Das ist eine Formalie. Und dann geht es weiter im letzten Teil von der Seite 430. Man approximiert die Einschränkungen von f auf den Teilintervallen jeweils durch Folgen von Regelfunktionen, phi n und psi n genannt. Phi n ist eine Folge von Treppenfunktionen auf ab, psi n eine Folge von Treppenfunktionen auf b, c, die jeweils f dort approximiert. Und aus den beiden Folgen baut man jetzt die Folge rho n auf der Seite 431 oben definiert. Man setzt einfach phi n auf ab der linken Hälfte und psi n auf bc der anderen Hälfte. Dann hat man eine Folge von Treppenfunktionen rho n auf dem großen Intervall und auf dem großen Intervall approximiert diese zusammengesetzte Folge rho n natürlich unser f. Und dann fängt man an zu rechnen, zweite Hälfte von Seite 431, das Integral von a bis c f ist der Limes der Integrale von a bis c der rho n. Ja, und dann setzt man die Definition von rho n ein. Und das liefert einem die Aufspaltung in die entsprechenden Anteile des Intervalls AC, nämlich einmal von A bis B und einmal von B bis C. Schauen Sie sich das in Ruhe an. Das sind elementare Dinge, aber es schadet nichts, wenn man den Beweisgang mal etwas verinnerlicht. Auf der nächsten Seite 432, da finden Sie ein paar Notationen. Zunächst im Zusammenhang mit Integralen. Wir hatten immer gesagt, die obere Intervallgrenze ist größer als die untere. Wenn das nicht so ist, Notation Nummer 1, dann sagt man, das Integral von a bis zum Punkt a ist per Definition 0. In Punkt 2, was passiert, wenn die untere Integrationsgrenze größer ist? A kleiner b, f eine Regelfunktion von dem Intervall AB, dann definiert man das Intervall von B bis A, das heißt die größere Zahl steht jetzt unten, f von x dx, als minus das Integral von A bis B, f von x dx, das wir ja vorher schon definiert hatten. Wenn man das so einrichtet, dann mit vielen Fallunterscheidungen, abhängig, wie man die Zahlen gewählt hat, gilt immer, und das ist jetzt unabhängig von der Lage der Punkte a, b und c. Das Integral von a bis c ist gleich dem Integral von a bis b plus dem Integral von b bis c. Da muss man also nicht darauf achten, dass die Punkte in der üblichen Reihenfolge sind. Gucken wir noch auf eine Anwendung, Seite 432 unten, eine Anwendung der Monotonie des Integrals. Satz 12, 6. Jetzt haben wir wieder unsere übliche Ordnung für die Intervallgrenzen und eine stetige Funktion auf dem Intervall AB mit reellen Werten und die Funktion soll sogar größer gleich 0 sein. Die Aussage, wenn das Integral der Funktion verschwindet, dann ist die Funktion insgesamt 0. Also eine nicht negative Funktion, wenn sie stetig ist natürlich, liefert nur dann ein Integral 0, wenn sie insgesamt verschwindet. Ja, gucken wir uns den Beweis an auf Seite 433. Vorab eine Bemerkung. Die Aussage ist falsch, wenn wir uns nur mit Regelfunktionen befassen. Da ist eine Regelfunktion f definiert, nämlich die Regelfunktion auf dem Intervall AB. Die ist 0, solange x größer gleich a ist und kleiner als b. Und sie nimmt den Wert 1 an der Stelle x gleich b. Dann rechnen Sie nach mit der Definition. F ist ja sogar eine Treppenfunktion. Der Wert an der Stelle x gleich b spielt bei der Berechnung des Integrals keine Rolle. Das heißt, der Integralwert von unserer Regelfunktion f beziehungsweise unsere Treppenfunktion ist 0, aber die Funktion verschwindet eben nicht global. Sie hat an der Stelle x gleich b den Wert 1. Aber offensichtlich ist dieses Beispiel eine unstetige Funktion. Gut, wie ist es bei stetigen Funktionen? Wir führen den Beweis indirekt. Wir nehmen an, es gibt trotz Verschwinden des Integrals eine Stelle x0 im offenen Intervall ab, sodass dort die Funktion positiv ist. Wenn die Funktion an einer Stelle x0 positiv ist und stetig, dann kann man sich überlegen, Begründung sollten Sie selbst versuchen, dann findet man ein Delta größer 0, sodass die Ungleichung richtig ist, f von x größer gleich ein halb fx0, zumindest in der kleinen Umgebung x0 minus Delta bis x0 plus Delta von diesem Punkt x0. Ja, wenn man das so eingerichtet hat, das Delta so berechnet hat, dann weiß man, die Funktion f erfüllt die Ungleichung. Sie bleibt weg von der 0 auf dem Intervall x0 minus Delta, x0 plus Delta. Und jetzt können wir damit eine Treppenfunktion definieren. Und zwar auf dem Intervall x0 minus Delta bis x0 plus Delta nehmen wir phi von x, den halben Funktionswert fx0. Und ansonsten setzen wir die Treppenfunktion phi identisch 0. Offensichtlich, nochmal notiert in der vorletzten Zeile, phi ist eine Treppenfunktion. Und, ja, das ist klar, weil f größer gleich 0 ist und weil phi in x0 den Funktionswert hat, ein halb fx0, gilt die Ungleichung phi kleiner gleich f überall auf dem Intervall ab. So, und jetzt rechnen wir das Integral aus. Das Integral ab, f von x dx, wegen der Monotonie, das ist die entscheidende Stelle, die Monotonie des Integrals kommt jetzt ins Spiel. Das Integral von f ist dann größer gleich dem Integral von phi. Und das Integral von phi können Sie ausrechnen. Phi hat nur einen nicht verschwindenden Wert, ein halb fx0. Und das passiert auf dem Intervall x0 minus Delta, x0 plus Delta mit Länge 2 Delta. Das heißt, das Phi-Integral hat gerade den Wert ein halb fx0 mal 2 Delta. Und das ist nach Voraussetzung, nach Wahl der Dinge, eine positive Zahl. Mit anderen Worten, das Integral von f muss positiv sein. Und damit haben wir dann Widerspruch und den Beweis des Satzes beendet.